Ja. So, Jesus sehen heißt das Thema der Predigt heute und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, das schenke uns doch bitte, dass das Wort in meinem Mund und in unseren Herzen lebendig wird, dass wir dich sehen, dass wir dir begegnen, dass du uns stärkst auf dem Weg, auf dem wir sind, zu dir hin. Amen. So, ich lese uns den Predigttext aus dem Johannesevangelium Kapitel 12. Dieser Text ist für den heutigen Sonntag als Lesung, Evangeliumslesung angesagt. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Das ist das Wort des Herrn. Liebe Freunde, mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium stehen wir im Geist mitten in Jerusalem. Wir waren vorher bei der Auferweckung des Lazarus dabei, haben dieses unglaubliche Ereignis miterlebt, dass Jesus einen Toten auferweckt. Und diese Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet im ganzen Land. Wir sind mitgelaufen in der Menschenmenge, die Jesus vor den Toren Jerusalems begrüßt hat und ihn empfangt und ihn hochleben lässt. Die Slogans skandiert wie: Heil dir, der du kommst im Namen des Herrn, und Erlöser und König. Jerusalem ist ein Hexenkessel. Die Stimmung schaukelt sich immer höher. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Jesus ist auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit und große Dinge werden von ihm erwartet. Und jetzt geht es in Richtung Tempel. Jesus steigt die vielen Stufen empor zum Tor und dann tritt er in den Vorhof der Heiden, umringt von seinen Jüngern und von den vielen, die ihm nachfolgen. Es sind vielleicht 100 oder 200 oder noch mehr, eine große Menge auf jeden Fall. Und da sind sie, die Griechen. Eine Reisegruppe aus dem Ausland. Schon an ihren Trachten kann man sie erkennen als Ausländer. Und es ist schon erstaunlich, dass sie diese weite Reise gemacht haben in eine Gegend, die bei den Griechen damals als hinterweltlerisch galt. In eine Stadt, für die es eine Reisewarnung gibt, so ähnlich wie heute. Sie sind gekommen, um das Passafest zu erleben. Das ist ja neben dem Religiösen auch so etwas wie ein Volksfest. Und sie sind jetzt im Tempel, schauen sich alles an. Wahrscheinlich können sie nicht Hebräisch und können auch der Gottesdienstliturgie nicht folgen. Also, wenn Sie beten wollen, müssen Sie Ihre eigenen Gedanken sortieren und müssen ihren Dank ausdrücken vor Gott, den man nicht sehen kann, und ihre Bitten formulieren, so wie wir ja auch. Und dann hören sie auf einmal, dass der, von dem das ganze Land redet, an den so viele Hoffnung sich knüpft, der so eine strahlende Lichtgestalt ist, der so ganz anders ist als alle religiösen Führer und politischen Menschen, die sie kennen, dass der gerade jetzt hier im Tempel ist. Was für ein Glück! Das ist das i-Tüpfelchen auf ihrer Reise. Damit hatten sie gar nicht gerechnet. Aber es ist gar nicht so einfach, an Jesus heranzukommen. Er wird umringt von einer großen Menge Menschen und die stehen alle dicht an dicht. Wir hatten ja gerade letzten Sonntag die Wahl. Stadträte mussten neu besetzt werden. Bei uns in Bamberg waren viele Parteien am Start. Ich habe mich vorinformiert in der Innenstadt bei den Ständen, die immer da aufgebaut waren, habe mir Prospekte mitgenommen, habe auch mit ein paar Politikern gesprochen. Ich war auch zu einer Wahlveranstaltung in der Konzerthalle. Da war einer der Oberbürgermeisterkandidaten da. Und er schien mir ganz sympathisch zu sein. Aber als ich mit ihm reden wollte, habe ich gemerkt, geht nicht. Der war immer umringt mit zwei Kreisen von Parteifreunden. Es gab kein Durchkommen. Und das geht den Griechen im Tempel genauso. Sie kommen nicht durch zu Jesus. Also sprechen sie einen an, der sich auszukennen scheint und doch dazugehört. Wir möchten gerne Jesus sehen. Für Johannes, der das Evangelium schreibt, sind diese Griechen nicht nur Touristen, die Jerusalem besuchen und die gerade zufällig im Tempel sind, als Jesus auch da sind, sondern sie sind die Vorhut der Heidenvölker der ganzen Welt, die alle Jesus, das Licht der Welt, sehen möchten. Zur Geburt Jesu sind sie ja auch schon gekommen, die Weisen aus dem Osten, haben ihre Schätze mitgebracht und sie dem Herrn aller Herren, dem Kind in der Krippe, geschenkt. Und jetzt sind sie wieder da, die Heiden. Diesmal die Griechen. Und sie wollen Jesus sehen. Und wie die Griechen sind wir ja eigentlich heute auch gekommen. Wir wollen nah sein bei Jesus. Wir wollen gerne Jesus sehen. Wir sind auch nicht Juden. Wir hätten gerne den Messias ganz nah. Und wir haben gerade gesungen, Jesus, du bist alles für mich. Öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Haben wir ihn schon gesehen? Sind wir berührt worden? Hat er uns ein Wort gesagt? Haben wir schon alles verstanden von Jesus und von dem Glauben? Haben wir ihn begriffen? Wenn wir den Griechen, die Jesus sehen wollen, zugutehalten, dass sie nicht nur Touristen sind, nicht nur Besucher von einem religiösen Weinfest, nicht nur ein Autogramm wollen von einer berühmten Persönlichkeit, sondern dass sie wirklich Suchende sind, denen die Gerüchte um Jesus und das, was er tut, nahe gehen, und die irgendwie in ihren Herzen angesprochen sind, die so eine Sehnsucht spüren, dann machen sie jetzt genau das Richtige. Sie fragen bei einem von dem inneren Kreis nach. Und zwar, sie geraten an Philippus. Johannes erinnert uns daran, dass Philippus schon im ersten Kapitel des Evangeliums aufgetreten ist. Philippus kommt aus Bethsaida, aus der Stadt am See Genezareth, wo es dann hinauf zu den Golanhöhen geht, rüber nach Syrien. Bethsaida liegt am Ostufer des Sees Genezareth. Das Ostjordanland hat immer so ein Geschmäckle gehabt. Da hat man damals gedacht, zu viele Heiden dort, zu viele Zugereiste, zu viel Fremdherrschaft über die Jahrhunderte. Es war immer umkämpft da, zu viel Mischmasch, nichts Reinrassiges. Ob das noch richtige Juden sind in der Stadt, das weiß man nicht so. Vielleicht hat Philippus, weil er da aufgewachsen ist, deshalb keine Berührungsängste mit den Heiden, mit den Griechen hier, weil er immer schon mit Heiden zu tun hatte. Er wird sich ja später als der Evangelist entpuppen, der auch unter den Heiden die Botschaft von Jesus weitergibt. Und der sogar einen ganz berühmten Heiden zur Gemeinschaft mit Jesus bringt, den Kämmerer aus Äthiopien, einen waschechten Ausländer. Philippus hört das jetzt, was die Griechen sagen, aber er will diese Mission nicht alleine unternehmen, sie zu Jesus zu bringen. Deswegen sucht er einen Unterstützer, und zwar Andreas. Philippus und Andreas kommen aus der gleichen Stadt, aus Bethsaida. Beides Ostjordan-Leute. Und sie kennen sich von Kindesbeinen auf. Aber noch wichtiger ist, dass Andreas der Bruder von Simon Petrus ist, der ja im Jüngerkreis das Sagen hatte. Er war der Wortführer. Aber Andreas, der Bruder von Simon Petrus, der hatte ihn ja damals zu Jesus geführt. Er war also der Erste, der Petrus zu Jesus gebracht hat. Und deswegen war er so etwas wie eine graue Eminenz im Jüngerkreis. Und wenn man so ein bahnbrechendes Ereignis vorbereitet, Griechen zu Jesus zu bringen, also Heiden zu ihm zu bringen, dann ist es immer gut, sich einflussreiche Unterstützung zu sichern. Und das hat Philippus getan mit Andreas. Die beiden wollen jetzt die Verbindung zwischen diesen Fremden und ihrem Herrn Jesus herstellen. Und sie wissen, wir haben in Jesus einen Schatz, der ist so kostbar. Und man muss mit Recht über ihn begeistert sein, denn er ist mehr als alles, was wir je uns erträumt haben. Bei ihm ist eine Lebendigkeit, die einen erfasst, wenn man ihm nahe kommt, das durchdringt Körper, Geist und Seele. Und Philippus und Andreas hüten diesen Schatz nicht wie eine Privatsache, von der man nichts erzählt, sondern sie werden zu Wegweisern auf Jesus hin, damit auch andere den Schatz finden und probieren können und ihren Anteil daran bekommen. Ich glaube, dass Johannes diese winzig kleine Begebenheit in dem Evangelium erzählt, weil er etwas damit im Schilde führt. Wie die Griechen uns, die Fremden, nicht Juden, repräsentieren, so stehen Philippus und Andreas auch für uns, die wir an Jesus gläubig geworden sind und ihm nachfolgen. Dass wir hoffentlich ein Herz haben für die Suchenden, für Fragende, für zweifelnde Menschen, für Fremde und für die, die verzweifelt sind. Dass wir nicht funktionieren wie Bodyguards, die eine Mauer um Jesus herum bauen, um ihn und die schönen Traditionen und den reinen Glauben und die Moral zu schützen, sondern dass wir uns wie Fremdenführer verhalten. Also bei uns in der Stadt in Bamberg sieht man an allen Ecken und Enden Fremdenführer, die Schilder hochhalten und darauf ist das Zeichen von der Gruppe, die sie führen, damit die auch alle wieder zurückkommen. Und sie sind umringt von einer Schar von Leuten, von mehr oder weniger desorientierten Touristen. Viele von denen sind alt, oft schlecht zu Fuß, manchmal seltsam kostümiert, aber sie sind alle begierig, das zu sehen, was der Fremdenführer ihnen zeigt. Und sie knipsen alles, was ihnen vor die Linse kommt. Wir wollen gerne Jesus sehen, sagen sie. Wir bringen euch zu Jesus, sagen Philippus und Andreas. Was meint ihr, ob die Griechen es wirklich zu Jesus geschafft haben? Ob sie ihn gesprochen haben? Ob Jesus ihnen etwas gesagt hat? Ob sie was mitschreiben konnten? Man kann das tatsächlich nicht wissen. Ich meine, dass das aus diesem Bibeltext hier nicht hervorgeht. Eher, dass sie nicht vorgelassen wurden. Denn die Worte, die Jesus direkt im Anschluss spricht, die wären für Fremde völlig unverständlich, sind sogar für seine Jünger nicht zu verstehen und auch für die klugen Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht. Sie haben das nicht verstanden. Wir heute, die wir aus der Vogelperspektive von oben auf die Geschichte Jesu schauen, wir kennen seinen Anfang, wir kennen sein Ende, wir können uns einen Reim darauf machen. Jesus sagt, die Herrlichkeit des Menschensohnes wird aufstrahlen, ja, aber erst muss das Weizenkorn in die Erde fallen und sterben. Dann, wenn es gestorben ist, wird es viel Frucht bringen. Das ist ein Rätselspruch. Ein Gleichnis mit zwei Seiten, mit einer Vorder- und einer Rückseite. Die Vorderseite, die ist noch ziemlich klar. Das ist das Wissen von Bauern und von Hobbygärtnern, dass man die kostbaren Samenkörner nicht ewig kühl und trocken lagern darf, sondern dass man sie zur rechten Zeit einfach in den Dreck werfen muss, damit sie nass werden und auf Nimmerwiedersehen in den Ackerschollen verschwinden. Und erst dann werden sie nach einer Zeit keimen und Frucht bringen. Aber die geheimnisvolle zweite Seite des Gleichnisses haben sie nicht verstanden. Und die hätten die Griechen überhaupt nicht verstanden. Wer ist dieser Menschensohn? Was heißt erhöht werden? Und was hat das mit einem Weizenkorn zu tun? Ich glaube, wir haben es bei dieser zweiten Seite, bei der Rückseite des Gleichnisses, mit einer Leidensankündigung zu tun. In den drei anderen Evangelien, bei Matthäus, Markus, Lukas, da sagt Jesus seinen Jüngern, der Menschensohn wird gefangen genommen, den Heiden, sprich den Römern, übergeben, die werden ihn kreuzigen und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. 3-mal sagt er das und in allen 3 Evangelien steht, seine Jünger haben ihn nicht verstanden. Hier im Johannesevangelium kündigt Jesus jetzt auch sein Leiden an, sein Sterben und sein Auferstehen. Aber wie so oft bei Johannes ist das ein bisschen tiefer gedacht als der bloße Ablauf der Dinge. Hier ist schon mitgedacht, dass er nicht nur stirbt und auferweckt wird, sondern dass sein Sterben und sein Auferwecktwerden uns einschließt. Dass er uns schon im Blick hat. Seine Hingabe in den Tod hat Frucht zur Folge. Aus dem Tod des einen wird das Leben für die vielen. Sein Tod für unsere Sünden und für die Sünden der Welt trägt Frucht in der Erlösung für die vielen. Und seine Hingabe ist unsere Rettung aus dem Gericht und die Einladung zum Fest im Himmel. Was die Griechen hier wollen, ist genau das Richtige. Sie wollen Jesus sehen. Nur sie sind ein bisschen früh dran. Aber sie sind damit unsere Vorbilder, die wir in ihren Fußtapfen gehen sollten und auch sagen, ich will Jesus sehen. Wo für uns heute offenbar ist, dass er wirklich der eine Retter ist, durch den man selig wird und ewiges Leben erhält und durch sonst niemand. Und diese Griechen sind für uns eine Herausforderung, dass wir nicht zu spät kommen und dass wir nicht unser Heil verpassen. Tatsächlich hat der Apostel Paulus dieses Bild vom Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen, aufgenommen und hat es noch ein Stückchen weitergedacht. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, dass wir, wenn wir sterben, unseren Leib auch in die Erde säen, wie Jesus. Aber die Auferstehung von den Toten, in der Auferstehung bekommen wir nicht diesen alten Leib einfach wieder, geliftet, rund erneuert, ein bisschen verschönert, gestylt, Defektes ausgetauscht und jetzt untödlich. Nein, die Frucht aus diesem Samen, wenn wir unseren Leib lassen, die Frucht ist ganz anders. Viel schöner, reicher, lebendiger, größer, herrlich und ewig. Und er schreibt, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Es wird gesät, verweslich, und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Das ist das Geheimnis des Weizenkorns. Es ist klein, unscheinbar, nur ein kleiner Krümel, aber welche Verheißung steckt darin? Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wie lächerlich klein ist er. Aber er krallt sich an die Tatsache, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Wie unscheinbar ist unser Glaube anzuschauen. Und nur stotternd äußert er sich in Gesprächen mit anderen. Aber welche Herrlichkeit wird sich daraus entfalten? Wie wackelig ist unser Glaube, wenn er angegriffen wird, wenn Leute dagegen sind. Aber wie felsenfest ist der Grund, auf den wir uns gründen, Jesus Christus. Wer sein Leben lieb hat, sagt der Herr Jesus, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Er hat das vorgemacht. Gibt ein Beispiel mit seinem Sterben und seinem Leben. Und das aus lauter Liebe zu uns. Sollten wir nicht auch bereit sein, alles loszulassen, um den größten Schatz zu gewinnen, den Gott für uns bereitet hat, Jesus zu sehen? Also ich habe mir vorgenommen, ich will mich nicht klammern an Besitz. Ihr kennt das. Man denkt, in diesem Haus will ich bleiben, bis ich sterbe. Nein. Oder an eine Wohnung, an Äußerlichkeiten oder an Geld auf der Bank. Ich will mich nicht daran klammern. ich muss das lassen. Ich will nicht meine Frau, meine Kinder, meine Brüder, meine Schwestern höher achten als Jesus. Ich will mich nicht klammern an meinen Traum von Gesundheit. Ihr kennt das. Wir wünschen uns, immer komplett zu sein und sind es nicht. Ich will mich nicht klammern an meinen Traum vom Glück. Ich will mich durch nichts gefangen nehmen lassen, weil das Schönste noch kommt, Jesus zu sehen. Amen.